Das ist ein schönes Lied. Keiner wird zu Schanden, der Gottes harrt. Manchmal müssen wir harren, bevor er antwortet. Diese zwei schwarzen Stängel gefallen mir nicht ganz. Ich habe sie schon beobachtet und ich meinte, sie wollten mir mitteilen, bleib ganz ruhig, verhalte dich stille. Manchmal kommen meine Hände beim Sprechen in Bewegung und dann kann ich sie schon mal wegschlagen. Ich hoffe, das passiert heute Nachmittag nicht. Also harren. Jemand hat gemeint, das sei ein altes Wort. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil wir nicht mehr harren. Harren heißt warten, zu warten, bis der Herr antwortet. Das gilt es zu tun. Inzwischen gibt er aber genügend Gnade, um ihm die Treue zu halten. Und davon war die Rede im Einleitungswort. Das war ein sehr gutes Wort. Und ich wünsche dem Bruder viel Freude im weiteren Nachdenken über Gottes Wort und auch in der Verkündigung. Ich denke, der Herr schenkt ihm Gnade dazu. Josia macht einen Bund mit Gott. Was ist ein Bund? Wir denken gern an einen Vertrag, aber ein Bund musste kein Vertrag sein. Er konnte es wohl sein, aber in der Bibel, besonders wenn Gott einen Bund macht, dann ist das einfach eine einseitige Treueerklärung. Gott wartet nicht auf die Treue des Menschen. Er hält sein Wort. Und wenn Josia einen Bund mit Gott gemacht hat, dann hoffe ich, dass er nicht gewartet hat auf die Treue Gottes, sondern einfach einseitig ihm erklärt hat, dir will ich die Treue halten. Mein Vater hat versagt, aber ich will nicht versagen. Du sollst mein Herz und meine Hände und mein ganzes Leben haben. Er war ein junger Mann, ein Mann für junge Menschen. Wir tun wohl, wenn wir ihm nacheifern. Nun bin ich gebeten worden, etwas zum Büchertisch zu sagen, aber ich weiß nicht, ob das nötig ist. Denn ich habe gesehen beim Vorbeigehen, dass schon so manch einer da war. Ich tue es auch mit schwerem Herzen, denn meinerseits habe ich nicht Bücher geschrieben, damit sie verkauft würden, sondern damit sie gelesen würden und damit sie einen Segen davon haben. Aber es versteht sich, wenn ein Verlag Bücher hergestellt hat, nachdem ich sie geschrieben habe, dass er dann auch vergütet werden will für solche Bücher, bevor sie gelesen werden dürfen. Nun, wie dem auch sei, wenn jemand Gebrauch davon machen kann, soll er es tun. Wenn nicht, dann soll er es lassen. Also die Bücher sind nicht zu haben, damit man sie in den Bücherschrank stellt und dort den Raum ziere. Aber wenn jemand sich für die Lehre von Gott, das heißt über Gott selbst, interessiert, dann darf er zugreifen. Und dort ist die Rede davon, dass man Gott kennen darf und wie man ihn kennenlernen darf. Und dann ist die Rede von seinem Wesen, er ist allmächtig, er ist Geist, er ist eine Person und so weiter. Er ist dreieinig. Was heißt das, dass er dreieinig ist? Und dann ist über seine Tätigkeit die Rede, von seiner Schöpfung, von der Haltung der Schöpfung und von seinem Heilswerk. Und am Schluss noch ein schönes Gedicht, Gott wird dich tragen, das ist unser Gott. Dann ist auch ein anderes, etwas kleineres Büchlein, eine Einführung ins Bibelstudium, in die Hauptlehren der Heiligen Schrift. Das steht so am Anfang einer Serie über die Hauptlehren der Heiligen Schrift, wovon natürlich die Lehre von Gott der erste Band in einer solchen Reihe ist. Da beginnen wir mit den Hauptlehren der Heiligen Schrift. Die Lehre über Christus ist noch nicht verfasst, das heißt, ich habe darüber noch nicht ein Manuskript und ein Buch verfasst. Das soll aber noch, wenn der Herr Gnade schenkt, folgen. Ein Buch über den Heiligen Geist ist da und ein anderes Buch, ein Manuskript, das heißt Zum Wesen der Gemeinde, ist beim Verlag. Und ich hoffe, dass es in diesem Jahr noch herauskommt. Auch ein Buch über der Christ und die Welt. Jetzt ist meine Frage, es liegt im Russischen vor, ist es auf dem Büchertisch? Ja, es ist offenbar auf dem Büchertisch. Ein kleineres Büchlein über den Christen und die Welt. Und dann sind Hefte von meiner Frau für Frauen geschrieben, unter anderem auch ein Zeugnis von unserem Leben zusammen, wie der Herr uns so durchgetragen hat durch die vielen Jahre. Es ist auch einiges über Kindererziehung und so weiter, das sie geschrieben hat. Ich denke, das ist des Lesens wert und die kann ich schon empfehlen. Heute Abend sind auch Kassetten und so weiter da. Als wir Brüder zusammen waren im Zimmer für leitende Brüder da, teilte mir jemand mit, was da alles drauf sei, wenigstens einiges. Ich sagte, ich weiß nicht, was da alles auf dem Büchertisch ist, aber man kann es ja sich anschauen. In diesen drei Zusammenkünften heute Abend und morgen Vormittag und Nachmittag wollen wir uns einige Texte aus dem Kolosserbrief ansehen. Und wer eine Bibel dabei hat, der tut schon wohl, sie aufzuschlagen, obwohl ich nicht, das heißt möglicherweise nicht, aus eurer Übersetzung lesen werde, aber man kann immer noch aufschlagen. Ich habe die Briefe des Neuen Testamentes hier, meine Fassung dieser Briefe. Das Neue Testament soll ganz herauskommen, noch in diesem Jahr. Der Herr schenke Gnade dazu. Kolosser Kapitel 1. Ich bin veranlasst worden durch diese Reise, die wir nun für 2 Monate durch Deutschland und die Schweiz vollzogen haben. Wir kamen am 4. Mai in Hannover an und hatten am 5. die erste Versammlung in Gifhorn. Und dann ging es weiter nach Hamburg und Halle bei Bielefeld und so weiter, bis in die Schweiz, Basel, Raum Bern und weiter. Und in diesen Tagen sind wir wieder zurückgekehrt nach Gifhorn. Und kurz bevor wir Montag wieder abfliegen, habe ich noch eine Einladung in eure Gemeinde angenommen. Und so wollen wir uns an diesen drei Zusammenkünften mit einigen Texten aus dem Kolosserbrief befassen. In diesen Wochen habe ich den Philipperbrief besprochen, immer wieder weiter die Texte gesprochen, wenn wir an den nächsten Ort kamen. Manchmal habe ich mich wiederholt, das ist festgehalten auf Kassetten bzw. Disketten. Dann habe ich mit dem Kolosserbrief begonnen. Und das ist ein Anlass gewesen, ihn mir noch mehr vorzuhalten, die Texte noch einmal einzusehen und zu überlegen, was schreibt denn der Apostel Paulus? Der Philipperbrief gehört zu den einfacheren Briefen des Apostels. Er ist sehr persönlich gehalten. Es wechselt sich dort ab, Lehrmäßiges und recht Persönliches. Auch dort gibt es einige Nüsse, die man erst knacken muss, bevor man den Kern genießen darf. Aber der Kolosserbrief ist als solcher ein schwerer Brief. Und da muss man sich schon Zeit nehmen, sich die Verse, die Sätze anzuschauen. Er ist sehr komprimiert, das heißt gedrängt. Sehr viel wird in sehr kurzen Worten gefasst, so kurz, dass man manchmal zu raten versucht, was wollte denn der Apostel hier wirklich sagen? Die Wörter können sehr einfach sein, in Deutsch übersetzt können wir sie gut verstehen, aber dennoch, was ist der Zusammenhang? Wo beginnt der Satz, wo hört er auf? Paulus kann Sätze bauen, die sind sehr verschachtelt, lange, schlangenartige Sätze. Und da fragt man sich, Wie kommt er zu diesen Aussagen? Was will er hier erzählen in einem so langen Satz? So lang wie ein ganzer Absatz. Zum Beispiel die Verse 9 bis 20. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, der ist in den meisten deutschen Übersetzungen aufgeteilt. Aber das ist alles ein Satz. Eigentlich gehören die Verse 21 bis 23 noch zu diesem Gedanken. Ein Satz will ja einen großen Gedanken, manchmal nur einen kleinen, aber einen Gedanken vorlegen. Hier sind sehr viele Gedanken, aber sie sind eine organische Einheit. Man darf natürlich mehrere Sätze daraus bauen, aber, und da muss ich sagen, darüber geben sich Übersetzer nicht genügend Rechenschaft. Wenn man einen Satz, der im griechischen Text ein Satz ist, es wurde ein Satz gebaut, und wenn man diesen Satz aufteilt, in der Übersetzung zum Beispiel im Deutschen, einige Sätze daraus baut, dann muss man Verbindungen herstellen. Und zwar so, dass man merkt, das, was folgt, fließt aus dem her, was eben gelesen wurde, was eben gesagt wurde. Wenn man das macht, dann geht das. Ich bin auch der vollkommenen Überzeugung, dass man ganz einfache Übersetzungen herstellen darf und kann von der Heiligen Schrift, solange man alles übersetzt, was geschrieben steht. Allzu oft wird sehr vieles ausgelassen, auf der anderen Seite noch einiges hinzugefügt, das eigentlich gar nicht da steht. Es lohnt sich also wirklich zu fragen bei Übersetzungen, ist das wirklich Gottes Wort? Haben wir dort das ganze Wort Gottes oder haben wir mehr oder weniger? Nun, jede Übersetzung ist verbesserungsfähig, deshalb habe ich es noch einmal gewagt, es wiederzugeben, und jeder darf es wagen, meine zu verbessern. Möchte es mir auch bitte mitteilen, damit auch ich sie verbessern kann. So, jetzt wollen wir lesen. Wer da den Text dabei hat, kann mit Vers 9 beginnen mit mir. Deswegen hören wir auch nicht auf, seit dem Tage, da wir es hörten, für euch zu beten. Weswegen? Er gibt einen Grund an oder beruft sich auf einen Grund. Was er eben geschrieben hat, ist der Grund für sein Beten, und zwar für sein unaufhörliches Beten. Aber wenn er dann sein Gebetsanliegen nennt, das kommt gleich, dann können wir erstaunt sein, dass es nur ein Anliegen ist. Nun hat Jesus einmal gesagt, dass wir nicht plappern sollen, uns unnötigerweise wiederholen sollen beim Gebet, nicht leere Worte machen sollen. Und das bleibt so. Das sollen wir nicht tun. Wir sollen den Kopf dabei haben, wir sollen die Gedanken dabei haben, wir sollen wirklich daran denken, was wir sagen. Aber auch die Heilige Schrift hat Gebete, die sie wiederholt. Man lese einmal die Psalmen. Ganze Psalmen können wiederholt werden. Einzelne Teile können wiederholt werden. Verse andererseits können wiederholt werden. Das heißt, wir dürfen uns selbst bei Gott wiederholen. Wir dürfen immer wieder, wie wir eben gesungen haben, mit unseren Anliegen kommen, aber eben ausharrend. Das heißt, wirklich noch einmal ganz bewusst unsere Bitte ihm vortragen. Nicht einfach, um gebetet zu haben, um Worte hinter uns zu kriegen, sondern wirklich zu beten. Paulus hat eine Bitte, dass Gott die Kolosser und auch die Christen in den umliegenden Ortschaften wie Hierapolis oder Laodikea oder die im Hause des Nymphas, vielleicht in der Nähe von Laodikea. Also es waren in diesem Tal, da floss der Lykas-Fluss dadurch, in diesem Lykos-Tal gab es eine Anzahl von christlichen Gruppen, die durch verschiedene Brüder betreut wurden, vielleicht war Archippus, einer der dieser, vielleicht auch Epaphras. Diese Christen sollten nach dem Wunsch des Paulus von Gott erfüllt sein von der Erkenntnis des Willens Gottes. Das ist eine sehr wesentliche Bitte, denn wenn wir Gottes Willen kennen, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Gottes Wille will auch getan werden, nicht nur erkannt werden. Wenn man nun erfüllt ist von der Erkenntnis des Willens Gottes, dann wird man getrieben von dieser Kenntnis, von diesem Wissen, dass Gott will etwas. Ja. Wenn wir das wissen, dann werden wir angetrieben vom Heiligen Geist und von unserem Gewissen, auch zu tun, was wir wissen, dass es Gottes Wille ist. Warum nun betet Paulus? Das hat er in den Versen 3 bis 8 erwähnt. Er hat einen Bericht gehört von Kolosse, der war ihm wohl von Epaphras, einem Bruder, der von dort stammte, überbracht worden. Er erzählt, dass es dort Christen gibt, die glauben, die haben, sind zum Glauben gekommen an den Herrn Jesus. Und dieser Glaube ist offenbar geworden, der hat sich als echt erwiesen durch eine echte Liebe zu Gott und zu den Mitheiligen, zu den Mitgläubigen. Das freut dem Apostel Paulus und er schreibt ihnen einen Brief. Nun war nicht nur dieser Bericht an die Ohren von Paulus gekommen, sondern auch ein anderer Bericht, vielleicht vom selben Bruder. Das heißt, es war nicht nur Erfreuliches zu berichten gewesen, sondern auch Unerfreuliches. Wenn wir das Neue Testament so durchlesen, dann merken wir, dass es verschiedene Irrlehren gab, die sich bereits sehr früh gemeldet haben, in und außerhalb der Gemeinde, die dann in die Gemeinden hineingedrungen sind. Und Paulus musste eine Lehre nach der anderen bekämpfen, mit dem Wort Gottes. Nicht mit Hass, mit dem Gesetz, sondern mit dem Wort Gottes, in Liebe und auch in Heiligkeit. Die Wege, die er eingeschlagen hat, sind rührend manchmal. Er ist wirklich ein Vater und ein guter Lehrer. Hier in Kolosse war eine Lehre aufgetaucht, die noch nicht so ganz angenommen worden war, so scheint es. Aber man hat sie in Betracht gezogen. Und es war erwogen, ob sie vielleicht doch die Wahrheit darstellen würde. Paulus ist prompt bei der Sache, diktiert einen Brief, der dann zurückgenommen wird, gebracht wird nach Kolosse. Derselbe Brief soll auch in der Gemeinde in Laodicea gelesen werden und wird auch wahrscheinlich kopiert worden sein und in Hierapolis und in der anderen Gemeinde gelesen worden sein. Und wie begegnet er dieser Lehre, dieser verkehrten Lehre? Wir wissen nicht genau, worin sie bestand. Offenbar war das nicht nötig für uns, dass wir das mitkriegen. Was wichtig war, ist, was die Antwort darauf war. Und diese Antwort ist eine Antwort nicht nur auf jene Irrlehre, sondern auf viele andere Irrlehren. Denn was der Apostel Paulus sagt, ist zentrale biblische Lehre über Gott, über Jesus Christus, über das Verhalten der Gläubigen zueinander, über das Verhalten der Gläubigen vor Ungläubigen und so weiter. Das heißt, dieser kurze Brief, der in 20 Minuten ruhig durchgelesen werden kann, der deckt eine Menge von biblischer Wahrheit ab. Wer den Kolosserbrief langsam gelesen hat, zur Kenntnis genommen hat, der ist eingeweiht. Der ist zur Erkenntnis gekommen von einer ganzen Menge biblischer Lehre. Es ist nicht der einzige Text. Wir müssen da Text mit Text vergleichen und ergänzen. Aber in diesem Brief haben wir sehr zentrale Lehre. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, diesen Text, diesen Brief langsam mit uns durchzunehmen. Aber das würde vielleicht einen guten Monat brauchen, jeden Abend. Und so lange kann ich nicht bleiben und auch ihr nicht. Aber heute Abend und morgen Nachmittag möchte ich doch aus diesem Text, den ich begonnen habe zu lesen, einige zentrale Wahrheiten unterstreichen. Paulus hat also diesen Bericht gehört. Und bedenken wir, das sind Geschwister, die glauben an den Herrn Jesus. Und dieser Glaube hat sich als echt erwiesen dadurch, dass er sich an der wesentlichsten Stelle gezeigt hat, an der Liebe. Das ist, was Gott von jeher haben wollte vom Menschen. Im Garten Eden bis zur Gemeinde Jesu. Die Liebe ist das Wichtigste in unserer Beziehung zu Gott und in unserer Beziehung zueinander. Aber diese Liebe erwächst aus einem Vertrauen in den Gott, der die Quelle unserer Liebe ist, unseres Lebens überhaupt. Vertrauen, Glauben, dadurch sind wir zu Christus gekommen. Dieser Glaube ist ein Glaube, der sich in Buße gezeigt hat. Buße und Glauben sind in einem gewissen Sinne überlappende Ausdrücke. Wer Buße tut, der glaubt. Wer glaubt, der tut Buße. Aber sie ergänzen auch einander. Sie sind nicht ganz dasselbe. Das eine Mal in der Buße sagen wir Nein zur Welt, Satan und Sünde. Und beim Glauben sagen wir Ja zum Herrn Jesus und zu seinem Ruf. Nämlich, ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist, das ihm wohlgefällig ist. Ganz einfach, ja. Ein Leben zu führen, das dem Herrn Freude bereitet. Das ist sehr allgemein gefasst, in ganz kurzen Worten. Das weiß auch Paulus. Aber er hat es nun einmal so gesagt. Und dann führt er in vierfacher Weise aus, worin ein solches Leben nun besteht. Was ist es nun, das des Herrn würdig ist? Des Herrn, der die Herrlichkeit im Himmel verließ, alles auf die Seite legte, außer sein Gottsein selbst, nahm unsere Hülle, gleichsam unser Menschsein auf sich, und nahm auf sich den schändlichsten Tod, einen Tod am Kreuz. Was ist das für ein Leben, das dieses Herrn würdig ist? Nun, ich möchte zuallererst sagen, ein Leben, das im selben Zeichen steht, in der Bereitschaft, alles dran zu geben für Jesus und bereit zu sein, Scham und Tod auf sich zu nehmen. Davon spricht Paulus im Philipperbrief. Und der steht unmittelbar vor diesem. Und wer die Bibel fortsetzungsmäßig liest, der hat diesen Brief dann schon gelesen, wenn er zum Kolosserbrief kommt. Was Paulus hier nennt, das sind folgende Kennzeichen eines Gott wohlgefälligen Lebens. Erstens, es ist ein Leben, das Frucht bringt. Das scheint sehr allgemein zu sein und es scheint sehr einfach zu sein und sehr bekannt zu sein. Wenn wir an Frucht denken, dann können wir an zwei Texte denken. Johannes 15 und Philippa Kapitel 1, wo diese Frucht die Frucht Jesu Christi ist. Er wirkt sie in uns. Wir können auch an Galater 5 denken, die Frucht des Geistes, Vers 22. Aber Johannes 15 haben wir ein Bild, das so einfach und klar ist, dass es eine sehr große Hilfe ist auf diesem Gebiet. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, der echte. Was ist ein Weinstock? Jesus spricht von einem Weinstock, der Rebzweige hat und die Rebzweige tragen Frucht, Beeren in Form von Trauben. Die Rebzweige tragen die Frucht, nicht der Weinstock. Aber der Weinstock trägt die Rebzweige. Sie sind an ihm festgemacht und der Weinstock trägt diese Rebzweige. Und es ist sein Saft, der in die Rebzweige hineingeht, sodass die Frucht der Rebzweige die Frucht des Weinstockes ist, Deshalb sagt auch Paulus in Philipper 1, es ist die Frucht Jesu Christi oder Früchte Jesu Christi. Sein Leben pulsiert in meinem Leben. Seine Gedanken in meinen Gedanken, in meinem Kopf, in meiner Seele, in meinem Gemüt. Seine Energie ist meine Energie. Seine Geschichte ist meine Geschichte. Sein Tod, mein Tod. Seine Auferstehung, meine Auferstehung. Seine Himmelfahrt, meine Himmelfahrt. Sein Sitzen zur Rechten des Vaters, Epheser 2, Vers 7. Mein Sitzen zur Rechten des Vaters. Er vertritt mich dort. Und deshalb, Kolosser Kapitel 3, sollen wir suchen, was droben ist, weil dort unser Leben ist, verborgen worden mit Christus in Gott. Das heißt, dass sein Leben mein Leben ist, das sieht keiner von uns hier in Hannover. Entschuldigung, von den Menschen. Auch wir sehen es nicht voneinander. Was wir sehen, sind Körper und Kleider. Wir sehen keine Seele, wir sehen kein Gemüt, keinen Verstand, keine Gefühle, es sei denn, sie zum Ausdruck gebracht werden mit den Gliedern unseres Leibes. Dieses Leben ist heute verborgen in Christus und wir sind angeschlossen an den unsichtbaren Christus, denn er ist hier heute Nachmittag, hier in diesem Raum. Und jeder von uns, der ein Kind Gottes ist, ist in seinem Geiste angeschlossen mit dem Geist Jesu Christi. Und sein Leben fließt in unser Leben hinein. Das spüren wir nicht, das erfahren wir aus dem Worte Gottes. Und es ist auch wirklich so. Manchmal erfahren wir das oder merken wir es, dass es nicht wir sind, die so gedacht haben oder so gefühlt haben. Wir merken plötzlich, hier ist ein anderer am Werk gewesen. Aber normalerweise spürt sich das so, wie wenn das meine Gedanken sind, wie wenn das meine Gefühle sind, wie wenn es meine Kraft wäre und so weiter. Wir handeln einfach im Glauben, im Gehorsam, aber wir danken dem Herrn hinterher, dass er die Kraft, die Gnade dazu lieferte. Und es ist auch so gewesen. Manchmal bringt er es uns sehr tüchtig bei, sehr gründlich, dass wir wirklich angewiesen sind auf ihn, wenn wir mal auf die Nase fallen, wenn wir ganz da niederliegen, wenn wir versagt haben. Das passiert immer wieder bei mir. Und dann merke ich, ich habe mich nicht verlassen auf den Herrn. Ich habe mich auf mich selbst etwas vorgemacht. Ja? Meinte, ich könnte schon etwas. Nein, ich kann rein nichts. Jesus sagte es, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nicht nur nichts Gescheites, sondern überhaupt nichts. Und Paulus weiß das auch. Jesus teilt ihm mit, meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Und dann sagt Paulus, dann will ich mich rühmen der Kraft des Herrn, wenn ich schwach bin. Er kann es sich ruhig leisten, vollkommen schwach zu sein. Keine Energie, keine Lust, ja? Keine Freude, dem Herrn zu dienen. Nichts. Das habe ich in diesen Tagen wieder erlebt. Ich muss predigen, aber ich habe nichts. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, habe auch keine Freudigkeit dazu, weiß auch nicht, wie ich auf die Kanzel gehen soll. Mit der Energie, die ich gerade dann habe, ist nicht getan. Aber wenn man dem Herrn vertraut, dann weiß man, jetzt brauche ich diese Gnade nicht. Aber wann ich zu predigen habe, dann wird sie mir gegeben werden. Das heißt, wir dürfen im Voraus, wie der Hebräerschreiber schreibt in Kapitel 2 seines Briefes, für die Zeit, wann uns Gnade Not tut, dürfen wir im Voraus bitten. Aber die Kraft, die Energie, die Freude dafür, die wird uns nicht notwendigerweise vorweggegeben, sodass wir dann den Mut haben, gehorsam zu sein. Der Gehorsam, der muss als Gehorsam, als Selbstverleugnung geschehen, einfach im Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus. Ja. Also Frucht tragen heißt, sich ganz auf den Herrn Jesus zu verlassen und ihn einfach wirken lassen in meinem Leben. Das geschieht nicht durch Versuchen. Das geschieht nicht dadurch, dass ich mir manches vornehme. Das geschieht nicht dadurch, dass ich einen Plan mache und dann abhaken. Das geschieht in einem Gespräch mit Jesus Christus. Und zu diesem Gespräch gehört nicht nur, dass ich rede, sondern dass ich auch mal schweige und ihn reden lasse hier in seinem Wort. Wenn dieser Verkehr da ist, dann ist eine Brücke des Vertrauens geschaffen, auf der Herr Jesus aus dem Weinstock mir als Rebzweig seine Energie, alles Nötige, seine Gnade zuführen darf. Frucht tragen. Das Zweite, das zu einem Leben, das Gott wohlgefällig ist, gehört, ist die Erkenntnis oder das Hineinwachsen in die Erkenntnis Gottes. Und er will, dass wir ihn kennenlernen. Er kennt uns und er möchte, dass wir ihn kennenlernen, denn er hat uns in seinem Bilde geschaffen und er will uns so nah haben bei sich. Jesus betet in seinem hohen priesterlichen Gebet: Ich will, Vater, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind. Manchmal ruft er einen und den anderen ab, einfach weil er ihn gern gerade da bei ihm haben will im Himmel. Aber auch hier will er uns bei sich haben. Er will, dass wir bei ihm bleiben. Und er will, dass wir ihn kennenlernen. Im Grundtext steht hier: hineinwachsen in die Erkenntnis Gottes. Wir werden sie nie ausschöpfend oder erschöpfend erfassen. Gott ist viel zu groß dazu. Aber jeder von uns darf Gott besser kennenlernen. Er darf hineinwachsen mit den Wurzeln seines Wesens in die Erkenntnis Gottes. Zum Dritten spricht Paulus von Kraft. Mit Kraft gekräftigt werdet. Und jetzt hat es mich zu einigem Staunen gebracht, als ich merkte, wozu diese Kraft da sei. Und als ich das bedachte, dann habe ich gelernt, das stimmt. Das wurde dann in meinem persönlichen geistlichen Leben sehr, sehr praktisch. Ich merkte dann, dass gerade das es ist, was ich brauche. Geduld. Mit Kraft gekräftigt werde zu aller Ausdauer und Geduld. Wir murren viel zu viel. Viel zu viel. Sehr schnell sind wir unzufrieden. Warum? Wir sind ungehorsam. Wir glauben nicht, dass Gott gut ist. Denn wenn wir glauben würden, dass Gott gut ist, dann würden wir nicht murren. Und wenn wir Römer 8, Vers 28 glauben würden, dann würden wir auch nicht murren. Aber wir glauben das nicht. Denn es heißt dort, alles dient den Gottliebenden zum Guten. Alles. Vers 29, das Gute ist die Christusähnlichkeit. Gott hat ein Vorhaben mit uns und deshalb führt er so Verschiedenes in unser Leben hinein und das eine und das andere passt uns nicht. Natürlich nicht, weil wir Stellen in unserem Leben haben, die Gott entgegengestellt sind und die sollen abgeschnitten werden. Der Weingärtner ist dabei, seine Rebzweige zu beschneiden, damit sie die richtige Frucht tragen. Nicht von ihnen selbst Gesponnenes, so Triebe, die nichts nützen. Kraft zu aller Ausdauer im Vertrauen, dass Gott gut ist. Zu aller Ausdauer, was auch kommen mag, was immer auch kommen mag, schreiben wir uns das hinter die Ohren. Und nach diesem Gottesdienst merken wir einmal, ob das nicht stimmt, dass wir gerade hier Kraft brauchen. Zur Geduld miteinander, einander so anzunehmen, wie er ist, ohne ihn verbessern zu müssen. Stimmt es nicht, dass hier eine Menge Leute sind, die dir nicht passen? Ja, du verträgst dich schon mit ihnen und einige liebst du sogar, aber es ist keiner da, der genauso ist, wie du dir das gern vorgestellt hättest, oder? Nicht einmal deine eigenen Kinder, nicht einmal dein eigener Lebenspartner, Mann oder Frau. Wir hätten ihn an einigen Stellen etwas anders lieber. Und Gott sagt nein. Er hat uns diese Menschen in unser Leben geführt und hat es zugelassen, was uns betrifft. Was ihre Schuld ist, das geht mich jetzt nicht an. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe zuerst. Meine erste Aufgabe ist zu lernen, dem Herrn Ehre zu bereiten in meinem Verhalten, in meiner Einstellung zum Nächsten, dass bei mir eine Liebe herrscht. Eine bedingungslose Liebe, dass ich zunächst einmal den anderen als Geschöpf Gottes und als Neugeschöpf vielleicht, wenn er Christ ist, annehme, so wie er ist, mit allen seinen Unvollkommenheiten. Kraft zu aller Geduld, zu aller Ausdauer im Zusammenleben, nicht zu schnell auseinandergehen, beieinander bleiben, in der Schule bleiben, die Prüfungen in der Schule Gottes schreiben. Und wenn es dann eine Null gibt, im Deutschen, die Eins ist das Beste, ja, in der Schweiz ist es umgekehrt. Wenn es dann vielleicht eine Sechs gibt, nicht aufgeben, ausharren. Gott hat einen Plan mit uns, dann neu anfangen. Der Gerechte fällt zwar, aber er steht wieder auf und geht weiter. Und der Herr führt weiter und der Herr kann mich voranführen und er kann mich gestalten in sein Ebenbild. Dazu möchte ich Mut machen. Hineinwachsen in die Erkenntnis Gottes, gekräftigt werde zu aller Ausdauer und Geduld. Viertens, und für dieses ganz einfache Wort verwendet er den Rest des Textes bis zu Vers 23. Vers 12. In Vers 12 spricht er vom Dank. Und dieser Dank ist ein ständiger Dank. Er ist ein Dank, der dem Vater entgegengebracht wird. Und es ist mir aufgefallen, warum sagt er nicht Gott? Warum sagt er hier so unvermittelt Vater, wessen Vater? Meint er Jesu Vater? Meint er unseren Vater? Was meint er damit, wenn er Vater sagt, dem Vater einfach? Nun, dass es kein menschlicher Vater ist, das nehmen wir schon an. Aber wer den Text dabei hat, wir lassen unsere Augen gehen zu dem Anfang des Briefes. Im ersten Vers haben wir die Grüßenden und im zweiten Vers die Gegrüßten und dann in der Mitte des zweiten Verses, Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Vers 3. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn. Und weil wir mit dem Sohn in Verbindung gekommen sind, ist er unser Vater, wie er eben gesagt hatte. Gnade von unserem Vater Gott und vom Herrn Jesus Christus. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn, das heißt Jesus Christus, und beten allezeit für euch, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben in Christus Jesus und der Liebe, die da ist zu allen Heiligen. Wir tun es wegen der Hoffnung, die euch im Himmel hinterlegt ist, von der ihr zuvor hörtet im Wort der Wahrheit, der guten Botschaft, das heißt des Evangeliums, die zu euch kam und gegenwärtig wurde, so wie sie auch in aller Welt gegenwärtig wurde, und sie bringt Frucht, so wie auch unter euch, von dem Tage an als was? Als ihr sie hörtet, das heißt die Botschaft, die gute Botschaft, und die Gnade Gottes in Wahrheit erkanntet. Man hat die Wahrheit Gottes in der Christusbotschaft, die in der evangelistischen Tätigkeit verkündet wurde, öffentlich oder von Mann zu Mann, diese Wahrheit der Gnade hat man erkannt und sie angenommen. Es war die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt. Und dann geht es weiter. Vers 10. Um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist, zu allem Gefallen, indem ihr in jedem guten Werk Frucht bringt und wächst in die Erkenntnis Gottes, in aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit gekräftigt werdet und so weiter und dem Vater dankt. Welchem? Dem, von dem er in diesem ganzen Text gesprochen hat. Wir stellen fest, dass Paulus Gott vor Augen hält, den dreieinigen Gott, der Geist ist in Vers 8 erwähnt, ganz kurz, vielleicht auch in Vers 9, wenn er von geistlicher Weisheit und geistlichem Verstehen spricht. Aber er spricht hauptsächlich vom Vater und vom Sohn. Und wenn er vom Vater und vom Sohn spricht, dann ist das so gestaltet in seinem Denken, in seiner Vorstellung. Der Vater ist der Ursprung und der Sohn ist der, durch den der Vater in die Welt hineinwirkt. Deshalb sagt er in Vers 2 in der Mitte, Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater, der auch der Vater von Jesus Christus ist, und von dem Herrn Jesus Christus. Warum Herr Jesus Christus? Warum nicht einfach Jesus Christus? Weil diese Gnade uns zuteil wird, dann, wenn Jesus Christus, der von Gott erkorene Messias und Erlöser der Welt, unser Herr geworden ist in der Bekehrung. Wer sich bekehrt, der gibt seine Rebellion auf und der kommt zu Gott in Reue und Buße und vertraut auf Jesus Christus als Herrn. Er gibt jetzt seine Auflehnung auf. Jetzt ist er bereit zu folgen und gehorsam zu sein. Jesus ist sein Herr. Aber Gott ist dahinter und hat dieses alles gewirkt. Er hat, Johannes 3, Vers 16, seinen Sohn in die Welt gesandt, aus Liebe zu uns. Gott, der Vater von Jesus Christus, wirkt durch seinen Sohn und wird, wenn Jesus unser Herr und Heiland wird, unser Vater. Und weil er das tut, weil er über Jesus Christus uns Erlösung gebracht hat, sollen wir ihm dankbar sein und bleiben. Dieser Dank wird inständig gebracht. Unsere Jüngste hatte sehr viel Mühe, als es zur Bekehrung kam. Sie war ungefähr 5 Jahre alt und sie wusste, sie hatte sich zu bekehren und sie tat sich sehr schwer damit. Und sie hatte Fragen, die waren sehr schwer zu beantworten. Ja, Jesus aufnehmen, wie ist das? Was heißt das, aufnehmen und so weiter? Sehr schwierig. Aber als sie einmal durchdrang, und das geschah in dem Jahr, als sie den Herrn Jesus erfasste als ihren Herrn und Erlöser, da ist mir ihr Gebet aufgefallen. Wenn wir zusammen als Familie gebetet haben, fast jedes Mal hat sie dem Herrn Jesus gedankt für die Vergebung ihrer Sünden. Ja. Ich dachte, bei mir, das war mir so viel, ob das nicht Wiederholung ist, ob das nicht Lehre ist, aber ich habe diesen Gedanken verdrängt. Nein, ich darf dieses als echt annehmen und ich darf mich darüber freuen, dass mein Kind dankbar ist. Ich als Vater hatte davon zu lernen. Ja. Einfach dankbar bleiben. Für die Erlösung, die Jesus Christus an jenem schändlichen Kreuz vollbracht hat, dürfen wir nie aufhören zu danken. Wir können nicht genug danken. Und dem Vater Dank bringt, Vers 20, Vers 12, der uns tauglich machte für das, das unser Teil sein wird, wenn wir einmal ankommen. Das ist das Erbe, so wie Israel im Lande Kanaan erbte, jeder Stamm seinen Teil, der ihm zugemessen war, zugedacht war, so erben wir, haben wir einen Teil am Erbe unseres Herrn Jesu Christi eines Tages im Himmel. Jetzt sind wir potenzielle, das heißt Erben in Möglichkeit. Wir warten auf unser Erbe. Und wenn wir ihm die Treue halten, dann treten wir eines Tages dieses Erbe an. Nun sagt Paulus, der Vater von Jesus Christus und unser Vater, der hat uns tauglich gemacht für jenes Erbe, tüchtig. Das heißt, wir dürfen dieses Erbe antreten. Wir waren aber nicht tüchtig, wir waren nicht tauglich. Wir waren nicht, wir kamen nicht in Frage für den Himmel. Wir waren ausgeschlossen. Es war richtig, was der Bruder sagte über den Josia. Viel hat er wahrscheinlich nicht verbrochen. Und es kann sein, dass wir nicht viel verbrochen haben. Aber das heißt nicht, dass wir es nicht haben, weil wir meinen, das wäre nicht so. Denn vor Gott sind wir tatsächlich die elendsten Sünder. Und wir ahnen gar nicht, wie verderbt wir sind. Wir sind nicht tauglich für den Himmel. Und Gott kann uns gar nicht in seinen Himmel nehmen, weil er absolut heilig ist. So heilig, dass er Israel mitteilt, verflucht, das heißt, dem Tode geweiht, ist jeder, keine Ausnahme, jeder, Jude oder Nicht-Jude, jeder, kein einzelner Mensch ausgenommen. Verflucht ist jeder, absolut alles. Zweitens, der nicht bleibt, immer, ohne Ausnahme, jeden Tag, sein ganzes Leben, bei keinem ausgeschlossen, immer, absolut immer, verflucht ist jeder, der nicht immer bleibt, beständig, in allem, keine Ausnahme, kein Gebot ausgenommen, an irgendeiner kleinen oder großen Stelle, wer dort über die Seite springt, über die Grenze dieses Gebotes, wer es nicht einhält, verflucht ist jener sofort. Das heißt, die Seele, die sündigt, auch nur einmal muss sterben. Da sind wir. Und wenn Jesus heute da wäre und die Frage, die er damals, als er auf Erden lebte, dem Volk, dem er gegenüberstand, wenn er uns diese Frage stellen wollte, müssten wir genauso schweigen wie er. Wer von euch zeigt mir eine Sünde? Und wenn er dann sagt, keiner von euch hält das Gesetz, müssten wir wieder schweigen. Das heißt, wir sind alle Kandidaten des Todes, vom Kleinsten bis zum Ältesten. Wir sind dahin. Und wir sind angewiesen auf die Gnade Gottes, die er aber reichlich geoffenbart hat in seinem Sohn Jesus Christus. Und er hat uns tauglich gemacht. Und darüber können wir unser ganzes Leben lang singen. Lauter Gnade, es ist Geschenk. Und Bekehrung geschieht einfach darin, dass man dieses Geschenk annimmt, so wie es da ist. Du brauchst nichts zu leisten, keine Voraussetzungen. Einfach die Vergebung abholen, das neue Leben abholen und wissen, jetzt bist du tauglich. Du könntest heute sterben und du wärst so bereit für den Himmel als der 90-Jährige, der sein ganzes Leben für Jesus gelebt hat. Wir werden nicht noch bereiter für den Himmel. Jesus und sein Vater, die machen uns bereit für den Himmel. Alles Geschenk. Er hat uns eigentlich vollendete Vergangenheitsform. Er machte uns, eine einfache Vergangenheitsform, er machte uns tauglich. Das ist geschehen am Kreuz und dann, als wir ihm begegneten, in der Stunde unserer Bekehrung. Er machte uns tauglich für das, das unser Erbe sein wird. Nun, an dieser Stelle wollen wir für heute Abend einen Strich ziehen. Und da wollen wir morgen früh, so der Herr Gnade schenkt, Gelegenheit gibt, fortsetzen. Und wir wollen hören aus dem Munde Paulus oder aus seiner Schrift, wir wollen hören, wie das aussieht, wenn Gott Menschen tauglich macht. Davon erzählen die weiteren Verse. Inzwischen haben wir genug, worüber wir dem Herrn danken können. Vielleicht wollen wir auch um einiges beten und bitten. Wir haben jetzt die Gelegenheit dazu und jeder darf frei sein, das zu tun. Wir stehen dazu auf.